Im Studio ist Oliver Neuroth, zu Gast die Chefin von Deutschlands Cybersicherheitsbehörde, des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Claudia Plattner. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein.
Frau Plattner, Cybersicherheit, das geht uns alle etwas an, spätestens seitdem das Kommunizieren übers Netz zur Normalität geworden ist. Wann hatten Sie das letzte Mal das E-Mail-Fach geöffnet und eine Mail drin, wo Sie dachten, oh, besser nicht öffnen?
Boah, zwei Tage, vor drei Tagen, vier Tagen. Also auf jeden Fall nur im Tagesbereich, nicht im Wochenbereich.
Das kommt eigentlich immer vor, ne?
Total, ja.
Und oft geht es dann ja um kleine Programme, die an der Mail dranhängen, die aber viel Unheil stiften sozusagen. Inzwischen eine alte Masche, gibt es seit Jahren. Aber wie groß ist dieses Problem noch, der, ich sag mal, Schadware per E-Mail?
Das ist tatsächlich immer noch sehr, sehr groß. Also das, was Sie gerade beschreiben, mit einem Anhang, den man da aufmacht, ein Word-Dokument, in dem irgendwas drin ist oder was Ähnliches, das gibt es nach wie vor. Was es aber auch gibt, ist ein Link, und der führt dann auf eine Seite, und diese Seite ist gar nicht echt. Also das ist eine E-Mail, die sieht so aus, als wäre sie von meiner Bank oder von irgendeinem anderen Service, den ich auch kenne, die Post zum Beispiel, die Postbox oder was auch immer. Und die Post hat damit gar nichts zu tun und meine Bank auch nicht, sondern das waren tatsächlich Angreifer, die haben mir eine E-Mail geschickt, die ist gefälscht, die sieht aber täuschend echt aus. Und was macht man? Man klickt da drauf und dann wird man auf eine Seite geführt, von der man glaubt, die ist dann auch wieder täuschend echt, sie würde der Bank gehören oder wem auch immer. Das tut sie aber auch nicht, da sie gehört tatsächlich den Angreifern. Und dann füllt man da irgendwelche Daten ein, zum Beispiel seine Zugangsdaten und Ähnliches. Und schwupps, sind die weg und dann ist man selber Opfer eines solchen Betruges geworden. Also E-Mail gibt es da auch noch in ganz anderer Form, nennt sich Phishing, und das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem.
Und da hinterzukommen, also die richtige von der falschen Mail zu unterscheiden, ist gar nicht so leicht, ne?
Das wird auch immer schwieriger. Also das war vor einiger Zeit war das noch relativ einfach, weil da waren ganz viele Rechtschreibfehler drin. Das Deutsch war auch nicht so toll. Das sah dann sehr unprofessionell aus, aber die modernen Seiten werden tatsächlich immer besser. Und wir sagen an diesen Stellen immer, wenn Sie so eine Nachricht kriegen von Ihrer Bank oder von wem auch immer und Sie denken, weiß nicht so genau, das Erste, was man machen kann, ist tatsächlich über die ganz normalen Kanäle, ne, über die Bank-Webseite sich einloggen und sehen, ist da irgendwas, ist das legitim? Weil dann können Sie nämlich sicher sein, dass es eben halt kein falscher Link ist, auf den Sie da drauf geklickt haben.
Cyberangriffe auf diese Art und Weise münden inzwischen ja oft auch in einer Erpressung. Da sprechen wir dann von Ransomware-Attacken. Also Cyberkriminelle setzen bestimmte Software ein, die Daten auf einem fremden Computer in einem fremden Netzwerk verschlüsseln können. Und die Kriminellen sagen dann, lieber Nutzer, zahle uns den Betrag X, wir haben deine Daten und du bekommst sie wieder, wenn du es gezahlt hast. Welche Dimension nimmt das inzwischen an in der Cybersicherheitswelt?
Also wir sagen ganz klar, dass das aktuell wirklich die dringendste Bedrohung ist und auch das, was im Moment am meisten verbreitet ist. Das betrifft ganz, ganz viele Organisationen, auch Krankenhäuser, Hochschulen und natürlich Firmen. Das ist ein wirklich großes Problem. Und in der Tat, es funktioniert wirklich so, gegen Zahlung von Lösegeld wird versprochen, dass man das dann wieder bekommt, dass man den Schlüssel bekommt, um es wieder zu entschlüsseln, sodass man weiterarbeiten kann, seine Daten wieder hat. Ganz oft werden vorher auch die Daten noch abgezogen, also wirklich gestohlen. Und dann wird nochmal Lösegeld erpresst, weil man quasi damit droht, die Daten auch noch zu veröffentlichen. Und da ist dann ja oft auch personenbezogene Daten drin und Ähnliches. Die Fälle kennen wir alle. Das heißt, das ist dann, man wird quasi zweimal erpresst. Das sogenannte Double Extortion. Wir sagen an der Stelle vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass man den Schlüssel sich wieder kaufen möchte, wenn man so will, indem man dieses Lösegeld bezahlt und auf die Erpressung eingeht, wir empfehlen ganz dringend, das nicht zu tun, weil man sich A, nicht sicher sein kann, dass das dann auch funktioniert, weil man B, natürlich dem Kriminellen damit auch Vorschub leistet. Damit wird das nicht besser. Wir sagen sehr klar, hey, investiert lieber vorher in die Cybersicherheit, bringt eure Systeme in Ordnung. Am Ende des Tages rechnet sich das. Das ist nämlich immer noch viel billiger, als dieses Lösegeld zu bezahlen.
Aber was mache ich, wenn es soweit ist? Also ein mittelständisches Unternehmen, das plötzlich diese Mail bekommt, zahlen Sie 50.000 Euro an die und die Adresse, als Kryptowährung ja auch ganz oft dann noch so als Auflage. Also einfach missachten oder bei Ihnen kurz durchklingeln?
Bei uns kurz durchklingeln. Bitte unbedingt bei uns kurz durchklingeln. Da kriegen Sie geholfen, wie man ja auch noch früher in der Werbung gelernt hat. Nein, ernsthaft. Bei uns kurz anrufen. Da kriegt man tatsächlich Hilfe. Und die kann ganz verschieden aussehen. Frei nach dem Motto, jetzt folgende 5 Schritte machen. Oder aber hier ist eine Liste mit Firmen, die helfen können. Also wir nennen qualifizierte Sicherheitsdienstleister. Dann mit Nummern und Ansprechpartnern, sodass man da wirklich auch anrufen kann. Bis hin zu, wir haben ein ganz, ganz einfaches Produkt. Das ist die 12-Punkte-Notfallkarte. Die kann man sich auch jetzt runterladen. Kann man sich auch vorher runterladen und kann die ins Büro pinnen. Da steht einfach drauf, was man tun muss, wenn es denn dann soweit ist. Weil glauben Sie mir, in dem Moment, wo man quasi vor komplett verschlüsselten Systemen steht, da geht die Pumpe, das ist eine Krisensituation. Und da möchte man dann eigentlich schnell sicher Hilfe haben und wissen, wo man sich hinwenden muss. Das ist nicht einfach, so eine Situation.
Aber auf keinen Fall zahlen, sondern erstmal eben die 12 Punkte sich anschauen oder
ja,
eben bei Ihnen anrufen.
Genau so. Danke.
Welche Firmen, welche Institutionen sind da besonders betroffen?
Also was uns am meisten Sorgen macht, sind tatsächlich die mittelständischen Unternehmen, die kleinen und mittelständischen. Bei den ganz großen, so die DAX-Unternehmen und ähnliches, die haben grundsätzlich das Wissen, die Leute und auch die Ressourcen, sagen wir mal ganz ehrlich, auch das Geld, da entsprechend auch zu investieren. Und die haben das meistens schon ganz gut im Griff. So, also zumindest so insgesamt. Und bei ganz kleinen Firmen, ich sag's mal ganz platt, da ist nicht so viel zu holen. Damit sind die auch nicht so diese primäre Zielscheibe. Was uns aber wirklich Sorgen macht, sind tatsächlich so dieser, vor allem der mittelständische Bereich. Das heißt auch zum Beispiel Kommunen, auch Krankenhäuser, Universitäten oder eben halt Unternehmen in dem Segment, weil die sind attraktiv, die haben Finanzkraft, die haben vielleicht auch Know-how, das man vielleicht auch abziehen möchte, die haben spannende Daten. Damit sind sie attraktiv und sie können aber eben halt auch bezahlen und damit werden die auch dann im Zweifelsfall Opfer. Sie sind auf der anderen Seite aber nicht so aufgestellt, dass sie jetzt wirklich auch entsprechend Ressourcen in die IT-Sicherheit bisher investiert haben. Und dann ist das Segment, was uns am meisten Sorgen macht aktuell.
Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich das Thema Cyberattacken ja nochmal verschärft. Cyberangriffe aus Russland auf Ziele in den NATO-Ländern, die haben deutlich zugenommen. Welche Macht hat denn Russland bei diesem Thema Cyberattacken, auch bei Ransomware-Attacken? Ist das wirklich der Player, kann man das sagen?
Also es gibt mehrere Nationen, die uns da durchaus Sorgen machen. Wenn es um Ransomware geht, ist Russland sicherlich ganz vorne dabei. Die haben da schon auch entsprechende Fähigkeiten. Aber am Ende des Tages sind das kriminelle Fähigkeiten. Ne? Das muss man schon ganz klar sagen. Das sind Kriminelle. Und das macht uns viele Sorgen. Wir haben auch gute Rezepte, wie man sich dagegen schützen kann. Das müssen wir tun. Dann wird es denen auch deutlich schwieriger gemacht. Sie sind aber nicht die Einzigen. Also wir haben als andere Nationen, Nordkorea ist auch gut mit dabei. Wir sehen auch Aktivitäten aus Iran. Jetzt nicht so sehr in unserer europäischen Region hier, aber weltweit betrachtet ist das durchaus auch ein Player. Wir sehen auch ganz, ganz viel aus dem Bereich China, wobei dort das Muster immer ein Ticken anders ist. Da geht es etwas weniger um Ransomware, da geht es etwas mehr um Spionage, Informationsbeschaffung, vielleicht irgendwann auch mal Sabotage. Es geht auf jeden Fall im Muster vor allen Dingen darum, dass man möglichst lange unerkannt in den Systemen bleibt, was natürlich das genaue Gegenteil von Ransomware ist, wo es ja darum geht, dann auch möglichst schnell ein Lösegeld zu erpressen, das heißt auch sichtbar zu werden als Angreifer, ganz andere Mechanik.
Sie haben gerade gesagt, wir haben einige gute Rezepte dagegen. Also ist Deutschland eigentlich ganz gut aufgestellt, was die Cybersicherheitsarchitektur angeht?
Also wenn man über Cybersicherheitsarchitektur spricht, ist es ganz lustig, mit wem man dann jeweils spricht, was denn die Menschen darunter verstehen. Ich komme aus dem technischen Bereich. Für mich ist Cybersicherheitsarchitektur immer was Technisches. Wenn man mit jemandem aus der Politik spricht, ist es immer quasi, welche Behörden gibt es dafür und wer macht da eigentlich was. Das ist eine ganz witzige Beobachtung, die ich gleich in meinen ersten Berufstagen hier sehen durfte. Ich glaube, insgesamt ist Deutschland erstmal nicht so schlecht aufgestellt. Ich glaube, wir haben schon einiges dafür auch gut gemacht. Wir haben Infrastrukturen, wir haben zum Beispiel auch Behörden in dem Bereich organisatorische Sicherheitsstruktur und wir haben auch eine Technologie, die sich durchaus auch sehen lassen kann. Das muss man wirklich sagen. Wir haben vor allem auch eine Wissenschaft, sehr, sehr viel Wissen darüber. Wir haben schon auch Know-how auch in diesem Land. Insofern glaube ich, stellen wir uns da manchmal schlechter, als wir eigentlich sind. Jetzt haben wir nur das große Problem, es ist ja schön, wenn wir nicht ganz unten in der Kette sind. Die Frage ist aber gar nicht, wo sind wir in der Kette, sondern tatsächlich, ist es gut genug? Weil es ist nur eine Frage, wie gut wir aufgestellt sind. Die andere ist, wie attraktiv sind wir? Und das müssen wir auch ganz klar sagen. Wir sind als Deutschland nach wie vor ein sehr, sehr attraktives Ziel. Wir haben nach wie vor eine entsprechende Finanzkraft. Wir haben nach wie vor ein entsprechendes politisches Gewicht. Wir haben nach wie vor entsprechendes technisches Know-how, was natürlich attraktiv ist. Insofern ist die Frage, wie gut wir uns wehren können, die eine. Die Frage, wie oft wir angegriffen werden, eine andere.
Sie haben vor kurzem gesagt, Cyberangriffe auf Schulen sind auch ein wahrscheinliches oder ein denkbares Szenario. Warum denn gerade eine Schule? Was hat denn ein Hacker davon, sich da einzuhacken, einzuwählen?
Ja, neben dem Finanzmotiv ist natürlich auch immer heutzutage, leider, muss man ganz klar sagen, attraktiv zu zeigen, was alles nicht so gut schützbar ist. Also sprich, zu zeigen, wie verwundbar man eigentlich ist oder wie verwundbar ein anderes Land im Zweifelsfall halt auch ist. Das heißt, wir müssen auch davon ausgehen, dass ein Teil der Attacken, die wir so sehen, gerne auch DDoS-Attacken, wirklich auch für Propaganda genutzt werden.
Welche Attacken? Sorry, was?
Entschuldigung, das muss ich erklären. Danke für den Hinweis. Gut, dass Sie das sagen. DDoS-Attacken, das steht für Distributed Denial of Service. Was heißt das? Das heißt, dass man im Prinzip einen Server von einer Bank, von einem Geschäft, von einer Bundesbehörde quasi mit Anfragen wirklich zuflutet. Da kommen wirklich eine Flut von Anfragen und dann steht sozusagen das System vor dieser ganzen Flut von Anfragen und kriegt die gar nicht mehr abgearbeitet. Und dann kann die legitime Anfrage in dieser Riesenflut, kommt dann gar nicht mehr an und wird auch nicht mehr beantwortet. Und das fühlt sich für den Benutzer da draußen so an, als würde quasi jetzt die Webseite nicht funktionieren. Das ist im Prinzip das, was da passiert. Und das ist natürlich eine schöne Methode, um zu zeigen, ach guck, die können sich nicht vernünftig schützen. Mhm. Im Zweifelsfall auch immer gerne mit dem Narrativ, der Staat ist nicht in der Lage zu schützen. Das ist so Quatsch. Ja, und das ist auch in allen, also wirklich im DDoS-Bereich ist das primär, das ist ein Propagandainstrument. Ja, und selbst wenn dann irgendwann mal es 2-3 Stunden dauert, bis man sowas vielleicht auch mal behoben hat und auch entsprechende Maßnahmen eingeleitet hat, davon geht erstmal nichts kaputt. Und da müssen wir uns auch klar machen, dass das noch kein Zeichen dafür ist, dass dieses Land nicht funktioniert. Das ist es nämlich nicht.
Sie haben auch vor kurzem auf einer Veranstaltung gesagt, die Frage sei nicht, ob ein größerer Cyberangriff passiert in Deutschland, sondern wann er passiert. Heißt das, wir müssen uns jeden Moment darauf irgendwie vorbereiten oder damit rechnen, ohne jetzt hier das Schreckensszenario zu malen? Aber was ist denn da wahrscheinlich?
Also ich glaube, wir müssen definitiv nicht in Panik verfallen. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Aber wir müssen uns schon klar machen, dass wir uns dafür rüsten müssen, dass irgendwann auch nochmal größere Attacken tatsächlich gefahren werden. Wir sehen das vor allen Dingen jetzt in den Konfliktregionen, wo das ganz gezielt eingesetzt wird. Also in der Ukraine gibt es sehr, sehr viele Beispiele dafür, wie auch staatliche, vor allem kritische Infrastrukturen da angegriffen werden und da auch ganz gezielt darauf gesetzt wird, die zum Ausfall zu bringen. Und das sind Themen, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und damit müssen wir auch als Deutschland, als Land in der Lage sein, uns da entsprechend gegen zu schützen. So, die kritischen Infrastrukturen bei uns sind schon relativ lang oder schon länger, sagen wir mal so, auch reguliert. Das heißt, die haben da auch schon ganz, ganz viele Maßnahmen auch unternommen.
Das könnten sein Stromnetze zum
Beispiel. Strom, Wasser, wie gesagt, der Gesundheitssektor. Ja. Aber wir wissen ja auch, da sind noch Verwundbarkeiten und da müssen wir auch noch mehr tun. Wir starten dabei nicht bei Null. So, und wie gesagt, wir haben da auch Rezepte für. Und da jetzt noch verstärkt reinzugehen, das ist ja auch die Aufgabe der jetzt neuen Gesetzgebung, die da auch kommt. Das berühmte NIS-2-Gesetz, das sagt den meisten Menschen absolut überhaupt gar nichts. Müsst ihr auch nicht wissen. Aber nichtsdestotrotz, für Firmen ist das sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen die aus den kritischen Sektoren.
Ich habe noch eine ganz interessante Nachricht gelesen. Die Fluggesellschaft Finnair hat eine Route einstellen müssen wegen Störung der GPS-Navigation. Ja. Eine gezielte Störung von Russland aus, heißt es, ein hybrider Angriff, so wurde es genannt. Deshalb können Flugzeuge nur noch erschwert landen auf einem Flughafen in Estland, der an Russland grenzt. Das ist eine ganz gruselige Vorstellung, ja. Also hybride Angriffe im Sinne von der Reiseverkehr, der Flugverkehr wird eingeschränkt. Ist sowas auch denkbar, dass das noch größere Dimensionen annimmt?
Grundsätzlich ist das denkbar. Wir gucken auch verstärkt in den ganzen Bereich Satellitenkommunikation. Wir sehen ja auch eine gewisse Konvergenz zwischen, ich sag mal, standardmäßigen oder klassischen Kommunikationsnetzwerken, zu denen wahrscheinlich dann 5G auch schon zählt, und eben halt den Satellitenkommunikationen. Das ist ein Thema. Und das ist tatsächlich ein Thema, das eben halt in so hybriden Szenarien ganz besondere große Rolle spielt. Da engagieren wir uns auch entsprechend. Da haben wir auch einiges an Erkenntnissen. Da haben wir auch Richtlinien draußen, wie sowas funktionieren kann und soll. Das braucht eine ganz, ganz starke internationale Zusammenarbeit, um da vorwärts zu kommen. Auch die haben wir. Wir müssen aber natürlich auch klar sagen, das Problem besteht ein bisschen darin, wenn man einen Satelliten da mal hochgeschossen hat, dann sind die Möglichkeiten zu sagen, ach nee, das war jetzt Blödsinn, wir holen den kurz wieder runter und reparieren ihn mal kurz, jetzt nicht ganz so einfach. Also in modernen Systemen gibt es noch gewisse Möglichkeiten, aber grundsätzlich ist so eine Box dann durchaus auch erstmal da oben. Und dann dafür zu sorgen, dass die entsprechend auch gut abgesichert ist, das ist Aufgabe. Dazu gehört zum Beispiel sowas wie sicher sein, dass die Befehle, die man sozusagen von der Erde da hochschickt, dass das dann auch wirklich die sind, die man abgeschickt hat, dass da zwischendrin nichts passiert, dass die Kommunikation auch nicht unterwegs abgefangen werden kann. Das sind Themen, die für moderne Satellitensysteme eine Rolle spielen, zum Beispiel um dafür zu sorgen, dass in der Tat auch GPS-Signale diejenigen sind, auf die man sich dann auch verlassen kann. Und es ist auch übrigens nicht nur oben im Norden, gab auch im Süden da durchaus einige spannende Themen, die man auch in der Presse nachlesen konnte, wo immer wieder entsprechende Störungen auch aufgetreten sind oder aufgetreten worden sind, sagen wir es mal so.
Aber das heißt, wenn ich jetzt in ein Flugzeug steige, ich muss nicht unbedingt Angst haben, dass die Navigation jetzt aufgrund von Cyberattacken ausfällt, dass das wirklich eine Gefahr darstellt, eine konkrete für mich?
Stand jetzt nicht, nein.
Als der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine losging vor gut 2 Jahren, da hat die Bundesinnenministerin Nancy Faeser gesagt, der Bund muss mehr Kompetenzen bekommen bei der Cyberabwehr. Bisher ist das nämlich vor allem Ländersache. Und das hieße ja als Konsequenz mehr Macht bei Ihnen im BSI. Wenn es wirklich so käme, was würden Sie davon halten?
Also mir ist wichtig, dass wir eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern haben. Da liegen Kompetenzen bei den Ländern und auch beim Bund und das ist auch gut so. Die dürfen auch in den verschiedenen Bereichen liegen, das ist total okay. Am Ende des Tages müssen wir halt dafür sorgen, dass wir so miteinander arbeiten, dass wir auch wirklich uns alle miteinander gut schützen. Das heißt für mich, ich nehme mal dieses eine Beispiel, da ruft mich irgendwie jemand von der Bank an und sagt, hier Claudia, wir haben jetzt diese DDoS, die ich vorhin schon sagte, ne? Da werden dann die Server geflutet und jetzt muss er wissen, ist das nur seine Bank oder ist das die ganze Region, wo eben halt seine Bank sich befindet? Oder aber ist das der ganze Sektor, der Bankensektor oder ist es ganz Deutschland? Und das ist zum Beispiel deshalb entscheidend, weil die Frage, wie man diesen Angriff jetzt abstellt, hat durchaus was damit zu tun, wie man sich da verteidigen muss, wie groß ist der Angriff und von wo kommt der und wen betrifft der eigentlich? Ja. So, und diese Informationen, die müssen wir ja haben. Die brauchen wir, um solche Fragen sofort beantworten zu können, um sofort einen Blick für die Lage zu haben. Hey, was haben wir gerade für ein Problem? Haben wir das deutschlandweit oder ist es lokal? Und dann auch die richtigen Maßnahmen einzuleiten. So, und in so einem Fall wäre dann zum Beispiel, wenn es nur lokal ist oder nur in Anführungsstrichen lokal, ganz klar, hey, das Land kann das, die machen es auch gut, so weit, so gut, sollen sie machen. Wenn jetzt aber das Ganze zum Beispiel sich über ganz Deutschland erstreckt, dann müssen wir das sofort wissen. Und dann müssen wir im Zweifelsfall auch in eine Koordination gehen, die sich über alle Länder erstreckt oder zumindest die betroffenen Länder. Und da dürfen wir auch nicht lange nachdenken müssen, wie ist denn jetzt gerade die Situation? Die müssen wir sofort vor Augen haben, die müssen auch sofort handeln können, von Sekunde null an. Und das ist der Teil, der mir wirklich wichtig ist, wenn es darum geht zu sagen, wir müssen Bund und Länder zusammenarbeiten, so dass wir uns gut miteinander schützen können. Und das ist auch, da gibt es immer die Ängste auch um Kompetenzverlagerung. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass wir miteinander gut uns schützen können. Und da darf dann auch jeder mal in die Koordinierungsrolle reingehen und das so machen, dass es dann auch für alle funktioniert. Das muss auch nicht immer bunt sein. Da gibt es auch Länder, die viel können. Darum geht es mir an dieser Stelle.
Bundesinnenministerin Faeser hatte auch mal ins Spiel gebracht, dass Deutschland Cyber-Gegenattacken starten könnte. Sogenannte Hackbacks, also so ein bisschen, ne, wie du mir, so ich dir. Ist das eine gute Idee?
Ich mag den Begriff schon nicht. Also ich finde Hackbacks echt, das ist nicht mein Begriff. Also mir ist wichtig, dass wir in der Lage sind, uns zu verteidigen. So, das müssen wir können. Und gibt mehrere Möglichkeiten. Also der wichtigste Punkt ist erstmal, dass man den Angriff an sich unterbindet. Das klingt immer so banal, aber ganz ehrlich, das ist eine hohe Kunst. Und wenn man das schafft, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Weil dann wird ein laufender Angriff nicht mehr erfolgreich sein. Der bricht quasi ab. So, das heißt insbesondere auch mal, dass man Verbindungen kappt. Das heißt insbesondere, dass man dafür sorgt, dass die Systeme, die angegriffen werden, quasi in dem Moment von diesem Angriff abgeschnitten werden. Damit kommt man schon sehr, sehr weit. Der nächste Schritt ist dann eben zu schauen, wie sehr kann man dafür sorgen, dass diese Angriffe auf Dauer nicht mehr stattfinden. Da helfen zum Beispiel auch die Kollegen vom BKA, die schalten Botnetze ab. Das machen wir in aller Regel gemeinsam, da haben wir immer auch einen Anteil dran und das machen wir in Kooperation. Und diese Dinge, die müssen wir ausbauen und die müssen wir gut miteinander machen und dann haben wir da, glaube ich, auch eine gute Chance. Und ich glaube, da kann hier und da noch ein bisschen Gesetzgebung absolut bei helfen. Ich halte das für gut und für richtig. Aber darum geht's eigentlich. Es geht nicht drum, irgendwo hier in fremde Systeme einzudringen und irgendwo wie du mir, so ich dir, Rache oder solche Spielchen haben hier überhaupt keinen Platz. Das ist eine ganz rationale Sache, wo es darum geht, dass wir uns schützen an dieser Stelle. Und da geht es immer drum, Angriffe zu stoppen. Das ist das, was da geleistet werden muss.
Zur Aufgabe Ihrer Behörde des BSI gehört ja auch die Abwehr von Angriffen auf die Regierungsnetze. Also das heißt Ministerien, Bundeskanzleramt. Wie ist die Lage da? Hat sich da die, ich sag mal, Angriffsflut auch erhöht?
Also wir sehen auch da entsprechende Zahlen und Kurven, die nach oben gehen, gar keine Frage. Da sind wir auch sehr, sehr nah dran, weil in der Tat, das ist eine unserer ureigensten Aufgaben, uns um die Verwaltung an dieser Stelle zu kümmern. Das machen wir mit allem, was uns dafür zur Verfügung steht und in Kooperation mit den jeweiligen Häusern und den jeweiligen Ressorts. Das ist schon viel. Also es ist schon sehr viel, aber wir tun da auch unser Bestes, um dafür zu sorgen, dass auch alle diese Institutionen so gut geschützt sind, wie es nur irgendwie geht und so gut wir es vermögen zu tun.
Apropos, wie müssen wir uns denn den typischen Mitarbeiter des Bundesamtes für Sicherheits- und Informationstechnik vorstellen? Sind das jetzt mal ganz platt gesagt Computernerds, die den ganzen Tag am Rechner sitzen und eben ja versuchen, Angriffe zu erkennen, dann eben dagegen zu arbeiten? Wer ist das?
Auch, sage ich jetzt mal. Ja, die haben wir auch. Also wir haben auch genau diesen Stereotyp. Und die können was. Das ist schon spannend zu beobachten, wie die da manchmal virtuos sozusagen da vorgehen. Also die gibt's, gar keine Frage. Wir haben aber auch Menschen am Servicetelefon, die helfen, wenn irgendjemand ein Problem hat und da beraten. Und ganz breites Wissen haben, um den Menschen überhaupt erstmal unter die Arme zu greifen und denen zu sagen, hey, kriegen wir hin. Das haben wir auch. Wir haben natürlich auch Menschen in der Verwaltung, auch logisch. Und ganz ehrlich, eine Behörde funktioniert nicht, wenn es da nicht Menschen gibt, die sich auch um alle Abläufe kümmern. Also es gibt bei uns wirklich alles. Natürlich haben wir einen sehr, sehr hohen Anteil an technischem und naturwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gar keine Frage. Und das meistens dann eben halt so im mathematisch, informatisch, physikalischen Bereich. Und da dann manchmal wirklich so bastlermäßig, ne? Da gibt es dann auch die Forschungsbereiche. Und dann gibt es aber auch andere, die sich darum kümmern, eben halt in der Wirtschaft entsprechend zu helfen, Beratung zu machen, da im Zweifelsfall auch eine Aufsicht zu machen. Also wir haben eine ganz, ganz große Bandbreite an Kolleginnen und Kollegen. Wir haben nicht nur den Hacker, aber auch den haben wir.
Und wie kommen Sie an den? Denn die will ja auch die Wirtschaft haben, den Hacker und andere Bundesbehörden ja auch. Da sind Sie so ein bisschen im internen Wettstreit wahrscheinlich, ne?
Ja, auch Wettstreit würde ich das jetzt gar nicht unbedingt nennen. Also hoffe ich jedenfalls. sondern ganz ehrlich, wir brauchen uns alle. Ja, und die Kunst liegt auch absolut darin, wie gut spielen wir miteinander. Das heißt, ein guter Mitarbeiter, der im Zweifelsfall beim BKA oder beim Verfassungsschutz unterkommt, ist auch wieder ein Gewinn für uns und hoffentlich sehen das die Kollegen auch umgekehrt genauso. Ich glaube aber schon. Das heißt, ja, wir haben da in der Tat selbe Klientel, das wir suchen. Wir suchen diese Art von Mitarbeitern. Wir finden auch immer noch welche, weil es immer noch genügend Menschen gibt, die sagen, hey, ich kann was und ich will mit dem, was ich kann, auch das Richtige tun. In diesem Sinne übrigens ein kleiner Aufruf. Bewerbt euch gerne bei uns. Wir haben nächste Woche BSI-Kongress und da haben wir übrigens auch tatsächlich eine Jobmöglichkeit im Sinne von einfach mal vorbeischauen und sich anhören, was wir denn so an Jobs haben. Es sind eine Menge sehr spannende, kommt gern vorbei. Aber das ist tatsächlich die Sorte Mensch, die wir anziehen, die das Richtige tun wollen und sagen, naja, Geld ist das eine, aber abends nach Hause gehen und wissen, wir waren gut und wir haben was für die Gesellschaft getan, das ist immer was anderes.
Sie sind ja von Haus aus Mathematikerin, waren bei der Europäischen Zentralbank, Generaldirektorin der Informationssysteme, davor bei der Deutschen Bahn für IT zuständig. Was packt Sie denn bei dem Thema persönlich? Auch das Gute tun, was Sie gerade sagten, also von wegen, hey, wir wollen uns für die Gerechtigkeit in der Cyberwelt einsetzen?
Also ja, also was soll ich sagen? Ja, also mich hat immer schon interessiert, was tatsächlich dieses Zurückgeben-Argument, das war bei mir immer schon so. Das war auch schon der Moment, wo ich zur Bahn gegangen bin. Ich finde auch, dass ein funktionierender Personen- und Güterverkehr auf der Schiene eine Stütze einer Gesellschaft sein kann. Und wenn man das nicht glaubt, kann man gerne auch mal in Länder gehen, in denen das nicht so gut funktioniert. Dann sieht man das. Und ich bin sehr froh, dass die Kolleginnen und Kollegen von der Bahn da auch nach wie vor ihr Bestes geben, auch wenn ich weiß, dass es nicht immer einfach ist. Aber da gilt dann auch, einmal Bahner, immer Bahner. Und das war auch dieselbe Motivation, mit der ich dann auch zur Europäischen Zentralbank gegangen bin. Was kann man tun, was unsere Gesellschaftsform, von der ich viel halte, da bin ich tatsächlich überzeugte Europäerin und auch überzeugte Demokratin, was kann man tun, um dann Beitrag für zu leisten? Und das war dann auch der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, als dann auch der Anruf kam, habe ich eine ganze Weile nachgedacht, klar. Aber ich habe dann irgendwann auch gesagt, ja, das Thema ist so wichtig und so groß und das wird uns noch wirklich lange Zeit beschäftigen. Da kann ich vielleicht einen Beitrag leisten, da kann ich mithelfen, das mache ich jetzt auch.
Und nach knapp einem Jahr in dem Amt noch nicht genug von Bürokratie und Amtsschimmel?
Ach na ja, Also ist nicht immer ganz einfach, ist nicht immer ganz einfach zu navigieren, aber ich beiß mich da durch und ich gebe da auch nicht auf, weil ich daran glaube, dass wir da einen guten Beitrag leisten können. Und manchmal tut es ein bisschen weh, aber ganz ehrlich, da arbeiten so viele echt engagierte Leute und mit denen kann man schon ganz viel machen. Und ich freue mich da einfach über ein tolles Team und mit denen geht da auch was. Und deswegen hält man dann auch hier und da ein bisschen Bürokratie auch aus und manchmal challenged man sie auch ein kleines bisschen und dann schauen wir mal, wie weit wir da kommen.
Das Interview der Woche mit der Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Claudia Plattner. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. War schön hier.